Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW20. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW20 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht jemand heute hier noch nominiert wird für die deutsche Nationalmannschaft. Nein, das ist natürlich durch das Thema. Wäre Mats Hummels dabei gewesen, hätten wir ihn hier im Podcast in Verbindung und in Partnerschaft mit dem DFB natürlich vorgestellt als EM-Mitfahrer, aber da er eben nicht dabei ist, ist das leider ausgefallen. Der Deal mit dem DFB platzte leider auf der Zielgeraden. Ja, so wäre es vielleicht gewesen. Vielleicht wisst ihr schon, worauf ich anspiele. Das wird auf jeden Fall gleich ein Thema sein. Wir starten aber mit einem kleinen Thema, was wir schon letzte Woche beleuchtet haben. Ja, und wo sich Deutschland auf jeden Fall etwas rehabilitierte im Vergleich zu den Jahren davor. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht. Los geht's!
Die Smalltalk News der Woche.
Ja, wir starten mit einem kurzen Rückblick auf den Eurovision Song Contest. Den hatte ich ja letzte Woche tatsächlich aus Markenperspektive mal betrachtet zum Thema Claim und so weiter. Da war ja auch einiges los auf jeden Fall so um die ganze Show herum. Und da hat man schon auf jeden Fall gesehen, ja, United by Music, das ist auf jeden Fall eine harte Herausforderung, das auch hinzubekommen bei all den politischen Themen drumherum. Jetzt allerdings mal so ein bisschen auf die Wirkung. Und das ist schon interessant vor dem Hintergrund, was ich letzte Woche ja auch beschrieben habe, dass der ESC es geschafft hat, relevant zu bleiben und gleichzeitig sich auch so ein bisschen zu verjüngen. Und das sieht man interessanterweise auch an den Zahlen, weil erstmal muss man feststellen, die Einschaltquoten, gerade in Deutschland natürlich, da gucken wir jetzt mal drauf, die waren auf jeden Fall absolut in Ordnung. Es waren 7,38 Millionen, die im ersten deutschen Fernsehen zugeschaltet waren und es kamen noch knapp 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem ARD-Spartensender One hinzu. Das heißt, wir haben also so knapp, ja, fast die 8-Millionen-Grenze hier geschafft. Was aber vor allen Dingen spannend ist, gerade bei den 14 bis 49-Jährigen, also auch gerade der etwas jüngeren Zielgruppe, da lag die Quote im ersten eben bei über 50%. Und das zeigt sich auch übrigens über die letzten 10 Jahre, dass einfach der Anteil an jüngeren Zuschauern und Zuschauern auf jeden Fall steigt. Und das ist ja schon interessant, wo man gerade denken könnte, im ESC natürlich ein tradiertes Produkt sozusagen mit ganz, ganz viel Historie auch in Deutschland. Stichwort Nicole natürlich. Und dort schafft man es offensichtlich trotzdem auch die jüngeren Zielgruppen zu erreichen. Da scheint die Strategie vielleicht irgendwie auch von dem Eurovision Song Contest über Spotify und über TikTok irgendwo aufzugehen. Das verraten zumindest die Zahlen. Insgesamt sind die Zahlen natürlich leicht rückläufig, gerade so im Vergleich zu den Siegerjahren. Wir erinnern uns natürlich auch an Lena Meyer-Landrut, aber nichtsdestotrotz nach wie vor eine durchaus beachtliche Einschaltquote, wie ich finde. Und jetzt kommen wir zu dieser Kategorie, die ich eben schon angekündigt habe.
Der Aufreger der Woche.
Ja, weil vielleicht war es ein bisschen sowas wie der Aufreger der Woche. Auf jeden Fall war es ziemlich überraschend, weil man hat sich schon die Frage gestellt, warum eigentlich bei der Tagesschau am Sonntag, also viel relevanter geht es wahrscheinlich nicht, einfach Nico Schlotterbeck bekannt gegeben wird als EM-Fahrer, wobei das noch nicht mal ganz bestätigt war. Also die Tagesschau ist ja normalerweise auch bekannt dafür, dass sie eher, sag ich mal, etwas bekannt gibt, wenn es natürlich total fest ist. Das war anscheinend schon fest, das war ja eine bewusste Aussage, aber man hat sich schon gewundert, warum wurde jetzt ein Spieler in der Tagesschau kommuniziert. Das war jetzt auch nicht, muss man dazu sagen, sorry Nico Schlotterbeck, aber wahrscheinlich auch nicht der Allerwichtigste im Kader im ersten Moment. Es war durchaus eine Überraschung, das kann man schon feststellen. Und dann ging das immer so weiter, dass man auf einmal irgendwie so einen Altenpfleger gesehen hat, der auch als Influencer auftritt und der dann mit seiner Oma Lotti, also das ist wahrscheinlich eine, die er pflegt eben, dass er der dann so eine Art Torte gezeigt hat, wo dann Jonathan Tah drauf war und er dann gesagt hat, wer ist denn das? Und die Oma kannte ihn gar nicht natürlich und hat ihn dann direkt für den Altenpfleger auch gehalten. Da wurde dann Jonathan Tah vorgestellt. Und so ging das dann immer weiter. Leroy Sané hat man dann in irgendeinem Kunstmuseum auf einmal als Bild gefunden. Dann gab es eine Bäckertüte, glaube ich, mit Chris Führig und so weiter. Und irgendwann kam natürlich durch, das ist hier kein Zufall, dass auch die Tagesschau damit gemacht hat, sondern der DFB hat sich eine ja ausgeklügelte Nominierungsstrategie überlegt, nämlich hat sozusagen über die letzten 4-5 Tage bis jetzt eben gestern, als der komplette Kader vorgestellt wurde, so eine Art Schnitzeljagd gemacht und hat vor allen Dingen unterschiedlichste Menschen dazu bewegt, Nominierungen sozusagen zu spoilern oder auch zu leaken. Und das war schon eine interessante Aktion, die, ja, ich würde sagen, auf jeden Fall mal polarisiert hatte. Weil es kam noch dazu, dass irgendwie Nina Chuba auf einmal Florian Wirtz mitten auf ihrem Konzert bekannt gegeben hat, also völlig überraschend, Florian Wirtz auf einmal per Videobotschaft eingeschaltet hatte. Dann gab es Dennis Undaff, der irgendwie per Tattoo bekannt gegeben wurde von einem Tattoo-Stecher. Antonio Rüdiger wurde anscheinend von seinem alten Dönermann in Berlin bekannt gegeben, der wiederum, also der Dönermann hatte dann wiederum 50 Freidöner an die ersten Schülerinnen und Schüler versprochen, die eben jetzt dann nach dieser Videobotschaft, die über Instagram verkündet wurde, dann in seinen Laden finden. Mein persönliches Highlight war übrigens Günther Jauch. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Günther Jauch hat mitgemacht bei diesem Leaken, als er nämlich die Frage gestellt hat. Für 500 Euro hat er gesagt, wer fährt denn jetzt mit zur EM? Klein, groß, dick, dünn. Und hat dann festgestellt, dass er eine 5-Euro-Frage. Und das war schon sehr cool gemacht von Günther Jauch. Also was halte ich von den ganzen Aktionen? Was man erstmal feststellen muss, die deutsche Nationalmannschaft bzw. der DFB bleibt sich treu bei der Strategie, so ein bisschen Aufbruchstimmung zu kreieren. Weil was man feststellen muss, es gab auf jeden Fall viele Leute, die das auch quotiert haben, die das als eine spannende Aktion irgendwie empfunden haben und die gesagt haben, das ist mal was anderes. Das ist natürlich irgendwie auch passend zu so einer Heim-EM, dass man sagt, wir lassen wirklich die gesamte Gesellschaft daran teilhaben und wir nutzen unterschiedlichste Akteure aus völlig unterschiedlichen, sag ich mal, Regionen, Milieus etc., um hier über die sozialen Medien, über alle Medien, die wir irgendwie haben, inklusive Tagesschau, wie gesagt, dass wir darüber die Nominierung unserer EM-Fahrer für diese Heim-EM eben kommunizieren. Und das war, wie gesagt, irgendwie passend zu der Strategie, die er angefangen hat mit Major Tom und auch mit dem Trikot und überhaupt mit der guten Marketingstrategie von Adidas und Co. und auch der deutschen Nationalmannschaft, dass das irgendwie sehr gut in diese Richtung gepasst hat. Nebenbei, Major Tom hat übrigens auch mitgemacht, was natürlich auch wunderbar zu dieser Geschichte gepasst hat. Das heißt also, Peter Schilling hat auch den Spieler bekannt gegeben, und zwar Maximilian Mittelstädt, der genau das Tor geschossen hat, wo der Major Tom als Hymne dann auch kurzzeitig zurückkehrte. Was man aber auch feststellen muss, und zwar, diese Aktion polarisierte tatsächlich. Es gab auch sehr viele, die gesagt haben, oh, was für ein Mist, was soll das jetzt? Man macht da wieder irgendeine Marketinggeschichte draus. Das wird jetzt über die sozialen Medien gespoilert. Wir wollen einfach eine ganz normale Verkündung, wie man es halt irgendwie auch gewohnt ist, statt irgend so einer komischen Marketingaktion, ja, wo man schon riecht, da will man irgendwie so ein bisschen Sympathien kreieren etc. Und das kam auf der Seite rum schlecht an. Und da muss man natürlich feststellen, und das ist so auch meine Erkenntnis, da ist das Problem, dass der DFB immer noch gegen die Hypothek der Vergangenheit ankämpft, weil wir erinnern uns natürlich irgendwie an das die Mannschaft-Debakel, muss man jetzt mal so hart sagen, das war ja auch eine Marketing-Idee. Ich persönlich bin ja immer noch ein Fan davon, so grundsätzlich diese Idee gehabt zu haben. Die Art und Weise der Ausgestaltung damals war halt ein Riesenflop und war viel, viel zu marketingtechnisch angelegt. Und genau da scheinen natürlich gerade die Fans immer noch sehr sensibel zu sein. Ja, ist da wieder so eine weitere Marketingaktion, gehen wir jetzt wieder in die Mannschaft. Also man hat da schon viel davon gelesen, von die Mannschaft-Vibes sozusagen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass man tatsächlich da, wie gesagt, gegen die Hypothek und gegen die Fehler der Vergangenheit so ein bisschen ankämpft. Weil ich glaube, wenn wir jetzt wirklich irgendwie bei Null anfangen würden, dann hätte man, glaube ich, diese Aktion schon für spannend empfunden. Weil sie war einfach gut gemacht, was insbesondere gut gemacht war. Sie war sehr authentisch, sehr imperfekt, wie ich ja gerne sage. Also wenn man Günther ja auch bei so einem selbstgedrehten Selfie-Video sieht und er dann eben diese Quiz-Frage da raushaut oder eben die Oma Lotti auch mitmacht, obwohl sie gar keine Ahnung hat von der deutschen Nationalmannschaft, dann ist es schon irgendwie einfach gut gemacht, inklusive des Dönermanns von Antonio Rüdiger. Das heißt also, diese Authentizität, diese Imperfektion zeigt eben, man möchte da irgendwie so diese Nähe zu den Menschen auch wieder aufbauen. Man möchte es eben nicht als Hochglanz-Marketing-Aktion hier auch tarnen. Es ist einfach, wie gesagt, schade, dass man da gegen die Fehler der Vergangenheit einfach ankämpfen muss, weil ich glaube, ansonsten wäre diese Aktion noch mal ein bisschen besser angekommen. Ich bleibe dabei, es hat auf jeden Fall Aufbruchstimmung kreiert und am Ende muss man natürlich feststellen, Narrative werden bekanntermaßen immer vom Ende aus erzählt. Das heißt, wenn wir jetzt hier im Halbfinale, im Finale, vielleicht sogar den EM-Sieg hier nach Hause schaukeln, dann wird diese Aktion natürlich vorne gefeiert. Und dann wird es heißen, ja, das war, weil wir mit Major Tom, mit dem rosa Trikot, mit dieser Nominierungsstrategie etc. irgendwie den Kontakt zur Basis, zur Gesellschaft wieder aufgebaut haben. Das war einer der Gründe, weil hier Aufbruchstimmung entstanden ist und diese Aufbruchstimmung vielleicht die Nationalmannschaft auch getragen hat. Das kann ein Narrativ sein und wie gesagt, wenn das am Ende eintritt, dann wird das so interpretiert werden. Wenn wir in der Vorrunde rausfliegen, dann wird es natürlich ganz schnell heißen, ja, man hat sich halt nicht auf Fußball konzentriert, sondern einfach nur auf irgendwelche Marketingaktionen. Und dann kommen wir zu den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da sind wir bei der Commerzbank angekommen und die sagen, die streichen das Wort trotzdem. Und im ersten Moment habe ich gedacht, oh, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt hier wieder? Irgendwie irgendeine Floskelgeschichte, ja, Ärmel hochkrempeln, trotzdem wird jetzt gestrichen etc. Nach ein bisschen drüber nachdenken, man muss natürlich sagen, wenn jemand wie ich mit ziemlich viel Involvement, mit ziemlich viel Fokus, der die Commerzbank so ziemlich genau vor einem Jahr auch hier schon zu Gast hatte, wenn der nicht erkennt, dass das eine Ergänzung oder Fortsetzung des Flights vom letzten Jahr ist, dann könnte es schwierig werden für die einen oder anderen, diese Konsistenz oder diese Verbindung zu der Kampagne, eben die letztes Jahr startete, dann auch herzustellen. Weil letztes Jahr ging es ja los und das war ja die große Comeback-Markenkampagne von der Commerzbank, die ja bekannt ist für großes Marketing oder für große Marketingaktionen immer wieder. Weil letztes Jahr hieß es nämlich noch keine Zeit für Aber. Und jetzt ist nicht mehr keine Zeit für Aber, sondern das Wort trotzdem wird gestrichen. Es ist am Ende die gleiche Idee. Man möchte eben trotz aller Herausforderungen irgendwie Zuversicht kreieren. Man möchte Stärke zeigen. Man möchte eben ermutigen. Man möchte, wie gesagt, die Ärmel hochkrempeln und sagen, trotzdem brauchen wir in der aktuellen Krisenzeit eben nicht. Und genau deswegen wäre die Commerzbank eben einer der Marken, die dafür stehen würden. Am Ende bleibe ich irgendwie dabei, ich bin da abgestumpft. Das ist klassisches Marketing, das ist eine große Kampagne, die einfach irgendwie natürlich so am Reißbrett von Leo Burnett, beziehungsweise eben einfach in dem Sinne, Leo Burnett natürlich einer der größten Agenturen, die wir haben, dass die einfach am Reißbrett hier kreiert wurde. Und die ist dann irgendwo auch schön, nachvollziehbar, gut gemacht, verfänglich, aber erreicht sie am Ende wirklich irgendwie eine Wirkung, erreicht sie irgendeine Zielgruppe, schafft es diese Kampagne wirklich, die Commerzbank irgendwie zu positionieren, das weiß ich nicht, weil dafür ist sie mir irgendwie zu austauschbar, zu floskelhaft, einfach zu viel Marketing, bla bla, mit dem Thema Aber und trotzdem irgendwie habe ich das schon 100 Mal von den Banken gehört und von daher, ja, also ich bin ein bisschen abgestumpft, wie gesagt, habe nicht mehr hinbekommen, habe eher so ein bisschen gelächelt und habe gedacht, ah ja, trotzdem eliminieren, das ist irgendwie typisch, das passt irgendwie, das kann man erwarten. Aber das ist irgendwie jetzt, sag ich mal, ja, nicht das, was ich vielleicht mit der Commerzbank verbinde, beziehungsweise vielleicht auch nicht unbedingt das, was ich von der Commerzbank gerade hören möchte. Spannender ist da vielleicht diese Abschlussaktion für diese Woche und dann sind wir auch schon raus, ohne Fundstück wohlgemerkt diese Woche, und zwar von der Deutschen Bahn, weil die Deutsche Bahn möchte auch Aufbruchstimmung erzeugen, möchte auch Sympathien erzeugen oder bekommen durch die Fußball-HMEM und das macht sie mal wieder mit der sogenannten Fan-Bahn-Card. Man muss dazu sagen, die Deutsche Bahn hat schon im April die grünste EM aller Zeiten ausgerufen, hat eben versprochen, sie wird als Mobilitätspartner sozusagen in Deutschland diese EM unterstützen mit entsprechenden Angeboten, Rabatten und eben auch dieser Fanbahncard. Und diese Fanbahncard kommunizieren sie jetzt sehr emotional, muss man dazu sagen. Erstmal muss man aber dazu sagen, sie haben das auch gleichzeitig mit so einem, ja, ich sag mal, Wettansatz verbunden. Das heißt, wenn die deutsche Nationalmannschaft Europameister wird, dann wird diese Fanbahncard, das ist eine Bahncard 25, dann wird die verlängert um ein ganzes Jahr. Und das zwar gratis, das ist also schon spannend. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Fanbahncard 25 hole, dann nutze ich die ein Jahr lang gratis, wenn die deutsche Nationalmannschaft Europameister werden würde. Das ist schon mal auch spannend. Und das Ganze hat man dann insgesamt sehr, sehr emotional auch inszeniert. Man hat da ans Wunder von Bern, das ist jetzt schon sehr hochgegriffen, muss man dazu sagen, erinnert. Man hört dort Herbert Zimmermann mit dem legendären Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen etc. Und das wird so ein bisschen neu aufgelegt mit Frank Buschmann, der das Ganze eher fiktiv kommentiert. Das ist auch eine entscheidende Spielszene im Finale 2024 geben könnte. Das wurde natürlich im Olympiastadion in Berlin aufgenommen. Und genau das soll eben zeigen und inszenieren, ja, wenn das wirklich eintreffen sollte, dann gibt es, wie gesagt, diese Fanbahncard gratis für ein weiteres Jahr. Für 3 Monate kostet die ganze Bahncard übrigens 19,90 in der zweiten und 39,90 in der ersten Klasse. Und wie gesagt, unter Umständen vielleicht danach kostenlos für ein weiteres Jahr. Ja, schon spannend, wie die deutsche Nationalmannschaft das, wie gesagt, hier versucht zu verbinden und vor allen Dingen auch, wie gesagt, diese Sympathien zu bekommen. Eine Marke, die nicht so viele Sympathien bekommen hat in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall der Verlierer der Woche. Und das ist die Abschlusskategorie, wohlgemerkt, habe ich jetzt gerade Fake News hier verbreitet.
Der Verlierer der Woche.
Und da sind wir bei Esprit. Und die sind mal wieder, muss man ja dazu sagen, in einer Insolvenz. Und zwar war das ja schon 2020, kurz nach der Corona-Pandemie der Fall, wo man eben damals auch schon einfach da reagieren musste und schon damals einige der Filialen auch gerade in Deutschland geschlossen hatte, auch ein Drittel der Belegschaft entlassen musste. Und genau das passiert jetzt wieder. Das heißt, man geht wieder in eine Insolvenz in Eigenverwaltung, hat diese angemeldet und es geht wieder darum, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leider zu entlassen und auch Filialen zu schließen. Es geht nämlich darum, dass man die Marke weiterhin retten möchte und irgendwie versuchen möchte, das Geschäft aufrechtzuerhalten. Allerdings muss man sich hier schon wirklich wirklich relevant die Frage stellen, wie kann das funktionieren, weil man muss jetzt ganz hart feststellen, am Ende ist wahrscheinlich Esprit einfach eine Marke, die richtig stuck in the middle ist. Das ist weder günstiges Fast Fashion, was irgendwie große Fanbasis hat, noch irgendwie eine Art von Premium oder Luxus oder irgendwas, was da anscheinend irgendwelche Fans anziehen könnte. Die Marke ist einfach im Niemandsland der Milieus beziehungsweise im Niemandsland des Geschäfts und das führt natürlich dann ganz schnell genau zu dieser zweiten Insolvenz in den letzten 4 Jahren wohlgemerkt. Also schauen wir mal, wie es da bei Esprit weitergeht. Ich bleibe dabei, manchmal muss man Marken leider Gottes auch sterben lassen, auch wenn das natürlich harte Konsequenzen hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber entweder macht man das oder man überlegt sich wirklich eine ganz klare Strategie und das kann auch sein, dass vielleicht eine klare pointierte Nischenstrategie ist, weil irgendwie muss man das Ganze ja irgendwie wieder aufrechterhalten beziehungsweise revitalisieren, weil mit der Art und Weise kannst du aus meiner Sicht nicht weitergehen. Im Stuck-in-the-Middle-Bereich wirst du hier diese Marke nicht wieder auf den Weg bringen können. Ja, und mit dieser schlechten Nachricht und dem Verlierer entlasse ich euch dann auch ins Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderbares, langes Wochenende mit Pfingsten und natürlich einen guten Start dann in die kurze Woche danach. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.